Also der Teufel ist halt wirklich so Falllinie, da gibt es nicht viele Kurven. Und da haben wir gesagt, nee, dann würden wir es uns gleich richtig. Das ist ja so geil, weil du fährst da hoch, du bist schon so mega weit oben, du hast 360 Grad Panorama.
Man hat fast das Gefühl, wenn man einen Schritt zu viel über die Terrasse hinausgeht, dann fällt man schon die Stallwand hinunter.
Ich sag mal, dem Tod von der Schippe springst, dann kannst du schon ganz gut reagieren. Für Mountainbike ist halt Cortina immer noch, also jetzt fast ein Geheimtipp, muss man sagen.
Als ich mit Downhillfahren angefangen habe, da haben wir uns sowas ganz gezielt gesucht.
Servus, ihr Streckenentdecker und Trailsurfer. Ihr seid bei Supertrails, dem ersten Mountainbike-Revierguide im Podcast-Format. Und hier sind eure Trailguides, Markus Gräber und Maxi Dickerhoff. Also, auf die Sättel, fertig, los!
Und damit melden wir uns mit etwas Podcast-Abstinenz endlich wieder zurück. Servus, sagt der Maxi, hier aus unserem Supertrails-Studio. Ja, Markus und ich, wir waren die letzten Wochen ziemlich schwer beschäftigt. Unser Berufsleben hatte uns fest im Griff und leider blieb deutlich weniger Zeit für unser Supertrails-Projekt, als wir uns das gewünscht hätten. Aber gut, so ist das eben manchmal und trotz allem gab es auch einen Supertrails-Lichtblick. Denn Ende Juli waren wir in den Dolomiten und da waren wir nicht alleine, sondern mit einem Special Guest, nämlich mit Mountainbike-Profi und, wie sie selber von sich sagt, einer, die aus dem Profi-Osten der Republik kommt. Ihr könnt es euch wahrscheinlich an dieser Stelle schon denken, von wem ich rede. Genau, von der sechsfachen deutschen Forecross-Meisterin und Do-It-Yourself-Powerfrau Steffi Maat. Gemeinsam mit Steffi Maat waren Markus, unser Filmer Tim und ich in Cortina d'Ampezzo. Denn der Bikeparkbetreiber aus Cortina hat uns eingeladen, den Bikepark und die Trails in der Region einmal ausführlich unter die Lupe zu nehmen. Und in dieser Episode wollen wir mit euch teilen, was wir in Cortina alles erlebt haben. Übrigens, das Ganze gibt's auch als Video und deswegen an dieser Stelle der Hinweis und die Werbung in eigener Sache. Schaut doch unbedingt auch mal auf unseren Supertrails YouTube-Kanal. Das Video ist ab Sonntag, den 15. September, 18 Uhr auf YouTube live. Vorbeischauen lohnt sich. So, und jetzt steigen wir aber endlich ein und reisen in dieser Episode gemeinsam mit euch ins Herzen der Dolomiten nach Cortina d'Ampezzo. Los geht's.
Ja, also habe ich gesagt, dass das eine Live-Aufnahme ist. Also wir streamen das jetzt live mit der Supertrails-Audience und wir kriegen jetzt auch live natürlich die Fragen der Zuhörer rein. Erstmal hallo an alle Zuhörer.
Wirklich jetzt? Ist wirklich live?
Nein, Spaß.
Oh, das wäre jetzt witzig gewesen. Kann viel besser performen, wenn mehr Druck ist.
Ja, ist das so?
Ja.
Bist einfach Leistungssportlerin. Da muss es schon um einen DM-Titel gehen.
Ja. Auf alle Fälle. Jetzt, nachdem ich hier wochenlang Olympia gebingewatcht habe, bin ich auf alle Fälle performance-orientiert wieder.
Was war denn deine Lieblingsdisziplin?
Na, BMX natürlich.
Aber ich habe gesehen, da haben drei Franzosen mal schön Gold, Silber, ja. Bronze abgeräumt.
Das ist echt krass, weil der gewonnen hat, Joris Daudet, der ist damals schon, ich glaube, der war ja noch ganz klein, also als ich gefahren bin, hat der schon so angefangen. Also der ist wirklich, für Olympia ist der alt, also ich weiß nicht, wie alt der ist, 33, 35. Und da noch irgendwie zu gewinnen, ist einfach krank. Und drei Franzosen in Frankreich ist schon krass.
Gibt es überhaupt noch andere Nationen, die BMX fahren oder fahren sowieso nur noch Franzosen BMX?
Es ist total, also damals, ich weiß nicht, ob es in ihr liegt, aber Mariana Pajón hat ja, ich glaube, zwei oder dreimal Olympia gewonnen, die aus Kolumbien und in Südamerika ist die total fame und es gibt, also bei den Männern war ja auch in Kolumbien im Finale und überhaupt Südamerika ist auch ganz stark und natürlich USA, Geburtsland von BMX und Schweiz war ja auch, ich glaube, am Podium bei den Frauen, bei den Männern waren auch zwei Schweizer im Finale, also alle kriegen es hin, außer die Deutschen. Aber, das ist jetzt unser Running Gag, wir sagen mit Julian immer, liegt an den Trainingsbedingungen. Das sagen die nämlich in allen Sportarten. Deutschland einfach keine guten Trainingsbedingungen hat und deswegen sind wir im Medaillenspiegel nur Zehnter geworden.
Ist das Freestyle oder Race?
In beiden Disziplinen hatten wir, obwohl im Freestyle, da ist ja Kim Lea Müller dabei gewesen, die ist wirklich, wirklich gut. Die hat einfach einen schlechten Tag erwischt, aber die hätte schon auch eine Medaille holen können. Aber beim BMX sehen wir kein Land noch nicht, Race.
War das so der Tenor der deutschen Athleten, dass Deutschland keine adäquaten Trainingsmöglichkeiten mehr hat?
Ja, ja. Das ist aber, man sucht ja immer irgendwie Ausreden und das dann schon ganz einfach zu sagen, wenn Trainingsbedingungen schlecht sind. Aber ich meine, zum Beispiel rund um Stuttgart gibt es, glaube ich, 17 oder 18 wirklich gute BMX-Bahnen, also richtig gute zum Trainieren. Wir im Osten ja sind ja eh schlecht aufgestellt. Die beste ist natürlich in Plesser.
Bei dir in Plesser eine BMX-Bahn?
Ja, ja. Aber die ist ja auch jetzt kein Standard. Also die hat nicht diesen A-Bahn-Standard oder so. Aber rund um Stuttgart gibt es wohl 17 Bahnen, die den Standard haben und trotzdem kriegen sie es auch nicht hin. Einfach weil, ich glaube, die Deutschen einfach nicht so gut zusammenarbeiten. Also so jeder ist immer so ein bisschen Ellbogen raus und will irgendwie besser sein wie die anderen und die arbeiten nicht so gut zusammen, ist meine Meinung, aber kann noch an anderen Sachen liegen.
Du meinst, in Deutschland ist jeder sich selbst am nächsten?
Ja, genau. Aber im Endeffekt liegt es natürlich an den Trainingsbedingungen.
Klar. Sag mal, das, was du als A-Bahn bezeichnet hast, ist das dann eine Supercross-Bahn oder ist Supercross nochmal eine eigene BMX-Disziplin?
Ja, Supercross ist dann nochmal anders, weil du da ja diesen riesen Startberg hast und so. Ich weiß nicht, wie 8 Meter hoch ist. Unser Plesser, ich weiß gar nicht, wie hoch der ist. Den haben wir jetzt auch aufgestockt, aber so hoch ist er nicht. Also es ist keine Supercross-Bahn, aber es ist so der höchste Rang an Trainingsbahnen.
Habt ihr bei euch irgendwo in der Gegend ein Leistungszentrum?
Ja, in Cottbus, da wo ich auch in der Sportschule war. Aber da ist die Bahn auch gerade, das war
die
auch nur so
eine Bahn.
Ja, die kam, nachdem ich da war. Als ich da war, gab es die noch nicht. Und die ist jetzt aber auch schon in die Jahre gekommen und ich glaube auch schon geschlossen und soll umgebaut werden. Aber es ist ein Millionenprojekt, was irgendwie auch nicht richtig losgeht. Deswegen ist alles bei uns hier im Osten. Und in Berlin gibt es natürlich den Mellowpark, aber es geht noch nicht so richtig los. Man braucht ja immer, das ist ja das Ding in Deutschland. Das Problem ist ja, du brauchst erst die Erfolge, du brauchst eigentlich erst eine Medaille, bevor du Förderung kriegst.
Ja. Ja, in Deutschland geht halt nichts auf Pump.
Ja, und allgemein sind halt die Trainingsbedingungen zu schlecht.
Ja, das ist so. Wie sind denn deine Trainingsbedingungen im Plesser fürs Mountainbiken?
Auch schlecht. wir haben ja die BMX-Strecke, also da fahre ich, da bin ich jetzt die Woche das erste Mal gewesen seit vor der Schwangerschaft, also da war ich wirklich lange nicht. Aber Mountainbike-technisch geht natürlich nicht viel, weil wir haben keine Berge, gar keine. Also wir sind wirklich, das ist ganz flach.
Sag mal, kannst du mal kurz beschreiben, wo Plesser ist für alle Zuhörer und inklusive mir selber, die
also Plesser
noch nie dort waren.
Es ist komisch, dass ihr das nicht kennt, weil jeder weiß, Paris, Plesser, Peking ist eine ganz große Achse und wir liegen hier an der neuen Seidenstraße. Also hier kommt der Güterverkehr aus China durch in die ganze Welt. Nee, Quatsch. Also Plesser ist natürlich ein ganz kleines Kaff im Nirgendwo in Brandenburg, in Südbrandenburg, an der Grenze zu Sachsen. Wir haben so eine Dreiviertelstunde bis Dresden und 1,5 Stunden bis Berlin. Also es ist wirklich, ich nenne es immer der Profi-Osten, weil die meisten ja immer sagen irgendwie, keine Ahnung, Leipzig wäre im Osten und Erfurt ist im Osten, aber Deutschland macht ja so einen Knick, wo dann der wirkliche Profi-Osten ist und da wohne ich. Aber es sind immer noch 100 Kilometer bis zur polnischen Grenze, also es geht noch östlicher.
Zum Harz, weil ich gerade letzte Woche im Harz war und das war echt, ja. Erstaunt, wie bergig das da ist und auch gut zu Mountainbiken, 4 oder 5 Bikeparks haben die. Und wie weit ist es dann von dir?
Ja, schon noch ein Stück. Also das ist schon so 2 Stunden bis in Harz. Also ist halt eher so Leipzig. Bis Leipzig fahren wir ja, obwohl die S-Bahn von Leipzig hier tatsächlich hält. Wir sind so eins der letzten Stops. Aber bis Leipzig ist 1,5 Stunden und von Leipzig in Harz ist ja nochmal eine Stunde. Also ist schon ein Stück.
Also ist es bei dir und rund um Plesser herum ziemlich flach?
Sehr flach. Also zum Graveln ist es hier absolut traumhaft, weil du kannst eigentlich durch den Wald bis nach Berlin fahren.
Auf Normgravel? Habt ihr da Normgravel?
Was ist Normgravel? Das kenne ich nicht.
Normgravel. Normgravel ist einfach die perfekte Körnung.
Ah! Sowas wie Hero Dirt beim Mountainbiken.
Ja, genau.
Aha. Ja, haben wir bestimmt. Also wir haben einfach Gravel, du brauchst ja einfach viele Wege, wo man jetzt nicht oft auf Asphalt fährt und optimalerweise, also für uns zumindest hier, die auch ein bisschen so schattig im Wald sind, ist ja geil, dass du dann nicht immer in der prallen Sonne fahren musst, gerade jetzt im Sommer und das ist halt hier wirklich perfekt. Und dann haben wir ja hier diesen Sand, auch viel so sandige Wege, weil ja hier Ex-Bergbaugebiet ist und Heide. Ist schon geil.
Ist das in der Nähe von der Lausitz?
Ja, wir sind in der Lausitz. Also genauer gesagt ist das die Niederlausitzer Heidelandschaft. Aber Lausitz ist schon ganz gut. Aber Lausitz geht ja weit, die geht ja wirklich bis an die polnische Grenze auch. Mhm. Woher kennst du die Lausitz?
Ja, da gibt es ja schon so geführte Offroad, also Geländewagentouren in der Lausitz. Daher kennst du das.
Ach so? Wusste ich gar nicht.
Das ist ein Offroad-Eldorado. Hallo?
Naja, ich weiß von Motocross, so Enduro-Motorradfahren und so, da kannst du ja natürlich eher mal irgendwie durch die Heide cruisen und durch irgendwelche alten Bergbaulöcher, das geht schon. Aber das mit den Autos kenne ich nicht. Wusste ich gar nicht, dass du da so interessiert bist.
Da bin ich schwer interessiert.
Ja, also ihr seid ja natürlich jederzeit eingeladen nach Pleasure Island. Hier können wir auf alle Fälle graveln, natürlich nicht so mountainbiken, aber die Dresdner Heide zum Beispiel, die ist richtig geil zum mountainbiken und das Erzgebirge und so ein bisschen auch die Sächsische Schweiz, obwohl es da nicht so ganz erlaubt ist, aber hier gibt es schon mal
wie,
was.
Wie weit ist es von dir nach Zittau und in die Zittauer Berge?
Zittau ist nicht so weit. Also Zittau ist anderthalb Stunden auch so.
Na klar.
Ich habe jetzt in Zittau, ach, das war eine Gravel-Geschichte, ja. Also Zittau kann man auch gut mountainbiken und graveln, ist super.
Also wir halten fest, in der Lausitz gibt es viele Seen, viel Normgravel und viel Flachland. Wie groß war der Kulturschock, als du vor 2 Wochen in die markanten Dolomiten gekommen bist?
Unterschiedlicher geht es ja fast gar nicht. Also, obwohl ich sagen muss, dass es von der Mentalität, wir Ossis, glaube ich, den Italienern schon ganz nah sind.
Ja. Vielleicht soll ich dann doch noch in den Osten ziehen. Ist man da, hat man es da mit der Zeit auch nicht so ganz genau? Mit der Pünktlichkeit?
Ja, das ist jetzt vielleicht so ein persönliches Ding. Ich habe es da auch nicht so genau mit, aber ich glaube so ein bisschen, also wir sind schon obwohl das sagt, glaube ich, jedes Völkchen über sich, dass man relativ entspannt ist und aber Italien ist schon nochmal anders. Also ist also ja
ich
glaub, schon.
Ich glaube, der Otto Normalschwabe sagt jetzt nicht über sich selber, dass er entspannt sei.
Ja, Schwaben, ja, das ist immer eine ganz andere Nummer. Aber wenn man so an die Bayern denkt, bei Markus spreche ich da jetzt, obwohl er ja doch schon ziemlicher Bayer ist. Könnte man schon sagen, oder also, Markus, du bist schon sehr bayerisch.
Ich wäre gerne komplett bayerisch, aber ich bin leider nicht in Bayern geboren. Aber ich bin seit ich 4 bin in Bayern. Also ich fühle mich als Bayer.
Aber bist du nicht aus Wollensach, Markus?
Nein, das ist mein Vater her. Ich bin eigentlich geboren in, ich traue es mich gar nicht sagen, in Leverkusen.
Leverkusen. Ja, naja. Auch schön, aber wahrscheinlich, weiß ich.
Naja, schön, schön ist anders, aber kann man sich
hoffentlich
ja nicht
haben aussuchen. Wir nicht allzu viele Zuhörer aus Leverkusen.
Ja, ich finde dich aber schon sehr bayerisch irgendwie so von, du bist auch. Ja schon entspannt ja, und.
Freue mich, danke.
Ja, und bist schon auch so ein bayerischer Grantler.
Nee, finde ich jetzt auch nicht, überhaupt nicht.
Findest du nicht?
Total ruhig und ausgeglichen.
Ja, aber die Bayern, ja, die sind ja schon, die haben ja, finde ich auch immer, also so ist vielleicht auch nur meine Meinung, aber finde ich schon immer eine sehr große Nähe zu Italien. Also es ist ja irgendwie jedes bayerische Kind fährt, wenn es ans Meer fährt oder in Urlaub, erstmal nach Italien, wo wir halt an die Ostsee fahren. Also Italien ist für uns so ganz weit weg.
Oder Kroatien. Also wir sind früher immer nach Kroatien gefahren, nicht nach Italien. Ich bin das erste Mal in Italien gewesen, halt am Gardasee. Also Gardasee ist von uns aus natürlich das Revier Nummer 1, egal für was.
Ja.
Genau. Das Meer ist ja dann auch nochmal.
Ja, das gehört also gefühlt auch zu Bayern so ein bisschen, ja, oder? So.
Der Gardasee, ja. Das ist der
Vorort von München, ja. Genau.
Ja. Genau, aber wir waren ja im richtigen Italien. Obwohl, ich dachte ja, bis wir dort waren tatsächlich, dass das auch so richtig Südtirol ist. Aber Cortina ist ja schon genau. Richtig Italien.
Ja,
da spricht man Italienisch.
Obwohl, wenn man hinfährt, wir haben da eine Stunde, bevor wir da waren, noch einen kurzen Kaffee getrunken, sind wir ausgestiegen, da war halt richtig Südtirol. Da sprechen die Leute Deutsch und
Pustertal ist Südtirol noch. Ja.
Ja, und dann fährt man gefühlt so einmal an so einem mega geilen See vorbei. Ich weiß nicht, ob ihr da auch vorbeigefahren seid. Das sah ja so traumhaft aus. Das ist Toblach, glaube ich, oder?
Also es gibt 2 Seen. Kommst, wenn du von Toblach da reinfährst, wie heißt der? Weiß ich jetzt gar nicht. Vorbei. Und dann kommst du noch an den Misurina.
Vor den 3 Zinnen, oder? Der See.
Ja, das ist der Misurina-See. Misurina-See, ja.
Und der so ein ganz türkisfarbenes Wasser hat.
Ja, genau.
Ja, mega. Also da habe ich mir auch gleich aufgeschrieben, dass man da vielleicht mal irgendwie hinfährt. Da ist, glaube ich, zum Radfahren auch cool. Und sah zumindest so aus. Und dann ist man plötzlich in Italien. Also Cortina ist dann halt so richtig Italien. Das war schon cool, da irgendwie reinzufahren.
Markus, liegen die 3 Zinnen denn noch in Südtirol oder liegen die dann auch schon in Venetien?
Da fragst mich jetzt was. Ich glaube, dass es nicht Südtirol zugehörig ist, aber ich möchte es jetzt auch nicht beschwören. Müsste man jetzt googeln, aber 3 Zinnen ist eigentlich nicht Südtirol. Obwohl du auch von der Südtiroler Seite, also von Pustertal und Sechsten und so weiter, glaube ich, da kannst du dahin wandern. Aber wenn du mit dem Auto dahin fährst, dann fährst du auf jeden Fall über Italien. Hoffentlich ist das jetzt auch alles richtig. Also keine Ahnung, aber ich denke mal, ja.
Ich war ja total überrascht, wie nah Cortina dann doch tatsächlich ist. Ist ja nicht weiter als der Gardasee. Jetzt zum Beispiel hier aus dem Allgäu. Man fährt über den Brenner, fährt nach Brixen und ich würde mal sagen, von Brixen an den Gardasee nach Riva, was sind das, 2-2,5 Stunden?
Ja, ungefähr.
Ja, es ist auf alle Fälle näher, aber du fährst halt Landstraße, ja, ne? Von der Autobahn in Brixen aus fährst du ja fast 1,5 Stunden, ja, Landstraße. Also mega schön, halt viel schöner als die irgendwie Autobahn.
Superschön. Aber eben, kilometermäßig sogar noch näher als das Nordufer vom Gardasee und in Fahrzeit am Ende aber gleich. Und dann steht man da im Herzen der Dolomiten. War für mich eine Überraschung, eine angenehme Überraschung.
Ich sagte ja, ich war schon da. Habe ich ja überall erzählt, ich war schon in Cortina, war in Corvara, was ja tatsächlich auf der anderen Seite von einem Berg liegt, den ihr bestimmt jetzt gleich nennen könnt.
Ist Corvara auf der anderen Seite vom Passo Giau, Markus?
Boah, also Corvara, wenn du jetzt ins Pustertal reinfährst von Brixen aus, dann geht's zuerst mal rechts rein nach, also Richtung Corvara ins genau. Aber
da Sella Runde, ja, Hinterteil. Genau.
Ich weiß jetzt gerade gar nicht.
Ist Corvara an der Sella Ronda oder an der Marmolata?
an der Sella Ronda. Also die Marmolata ist ja der Gletscher. Also Sella Ronda ist ja die.
Ist
ja
in der Mitte, oder?
Runde da, ja. Also.
Ja. Aber das ist dann die Runde ums Sella Massiv.
Genau. Genau, richtig.
Und die Marmolata liegt ja auf der gegenüberliegenden Talseite vom Sella Massiv, richtig?
Im weitesten Sinne, ja.
Ich dachte immer, dass Corvara genau dazwischen liegt, unten im Tal, wenn man vom Podoyo runterfährt, dass man dann nach Corvara kommt. Oder ist das Allegge?
Das ist, das ist Araba. Wenn du vom Podoyo runterfährst, kommst du erst nach Araba und dann musst du nochmal über so einen Pass drüber und dann kommst du nach Corvara.
Ja, okay.
Aber zwischen Cortina und Corvara ist einfach so eine Bergkette, ne? So habe ich das verstanden. Weil ich immer dachte, ich war da schon und dann habt ihr gesagt, nee, Corvara ist da hinten, zwischen als wir da oben waren.
Cortina und Corvara ist eigentlich der Falzarego-Pass und der Valparolo-Pass. Und da fährst du drüber und fährst hinten runter und dann kommst du nach La Villa und dann kommst du nach Corvara.
Ja.
Genau.
Also alle ZuhörerInnen brauchen auf alle Fälle hier eine Karte. Wenn man hier zuhört, braucht man eine Karte vor sich, um das zu verstehen.
Weil der Maxi stellt hier dauernd Fragen, was ist der Unterschied zwischen Sella Ronda und Marmolata? Da stock ich dann. Aber ich habe gerade den Misurina See gegoogelt und das ist genau der direkt unten an den drei Zinnen. Und da fährt man vorbei, wenn man nach Cortina fährt, ja. Genau.
Ja, da will ich auf alle Fälle nochmal ein Explore machen. Also das war sehr cool aus.
Oben ist übrigens auch super zum Mountainbiken. Also wenn du da...
Ja, einmal war zum Fotos machen, aber das ist doch verboten, dachte ich.
Weiß ich gar nicht. Ich war da auch nur zum Fotos machen, ehrlich gesagt. Und dafür ist es echt Hammer da oben.
Markus, auch wenn du das jetzt gerade so runterspielst, dass du dich da von meinen geografischen Fragen überrumpelt fühlst, bist du ja in Wahrheit aber wirklich ein absoluter Dolomitenkenner. Also seit wie vielen Jahren fährst du durch die Dolomiten für Bike Transalp, für Tour Transalp und für diverse Fotoshootings? Also ich glaube, du kennst die doch wie deine Westentasche.
Ja, ich kenne sie schon, aber wenn du mich jetzt nach die ganzen Namen fragst und was ist gegenüber von welchem Berg und so weiter, dann komme ich halt schon auch ins Straucheln. Ja. Also ich bin da jetzt kein wandelndes Lexikon.
Also bist du nicht. Also als wir da oben an den Cinque Torri standen und du mal ganz entspannt aus der Hosentasche alle Gipfel aufgezählt hast.
Alle nicht, aber
hatte ich schon das Gefühl, dass du da...
Ich kenne schon einige, ja. Ich habe mich auch ein bisschen eingelesen da. Ich habe ja letztes Jahr schon über Cortina eine Geschichte gemacht, also eine Story fürs Bike-Magazin. Habe da auch natürlich dann recherchiert, gerade so diese ganzen Gipfel, die im Ersten Weltkrieg da eine Rolle gespielt haben. Und daher kenne ich das natürlich auch ein bisschen. Genau.
Steffi, was war dein Cortina-Highlight?
Ich glaube, mein Highlight war auf alle Fälle einfach oben diese Atmosphäre an dem da Cinque Torri. Einfach diese, dass das so eine kleine Hochebene nochmal ist und so viel Grün auch, weil ich bin immer davon ausgegangen, Dolomiten, sobald man da irgendwie oben ist, also nicht ganz oben, aber ich sag mal, wie viel waren wir da? 2.500, dass da auch einfach irgendwie so Mondlandschaft ist. So, ja. Davon bin ich immer ausgegangen. Aber dass es da oben noch so grün ist und dann auch dieser kleine Anstieg noch, also ich habe mir das fest in meinen Zukunftsplan integriert, dass ich mal auf diese, jetzt waren wir ja nicht da, aber kurz davor, wie heißt denn nochmal die Hütte? Novolau. Weil das ist ja so geil, weil du fährst da hoch, du bist schon so mega weit oben, du hast 360 Grad Panorama und dass du dann einfach noch, und das ist ja wirklich nicht so weit, aber vielleicht gerade mit Kindern so gerade so machbar, diese 300 Höhenmeter noch hochgehst, die so, die sich schon sehr alpin anfühlen, aber halt total easy erreichbar sind. Und dann, dass du da oben wo bist, wo dann wirklich erstmal Ende ist und man halt so ein krasses Panorama hat. Und das finde ich einfach ein tolles Erlebnis, was wirklich jeder, glaube ich, irgendwann machen kann. Also es ist nicht so, dass du da mega Skills brauchst, aber trotzdem vielleicht ein bisschen anstrengend da hoch. Und das finde ich schon, will ich nochmal machen und fand ich sehr cool da oben.
Also die Nuvolau-Hütte, wir waren leider nicht oben mit dir. Das fand ich ein bisschen schade, aber da oben ist es der absolute Wahnsinn. Soll ich die Gipfel aufzählen,
ja.
Die du siehst?
Die Hütte in den Wolken.
Ja, wenn man da noch einen Termin kriegt, es scheint ja irgendwie sehr aus.
Ja, zum Übernachten, ja, aber zum Essen kannst du da hingehen und nachher wieder runtergehen.
Ja, aber finde ich ja gerade geil, dieses Übernachten, dass du da einfach, Entschuldigung, Maxi, dass du da halt so diese, also wirklich das Sonnenuntergang, die letzten Stunden und auch die ersten Stunden siehst, ja. Das kriegst du ja sonst nicht ja. mit, also das kriegst du nur mit, wenn genau. du da schläfst.
Ja, die Hütte ist halt total exponiert, steht auf so einem einzelnen Zacken, auf so einem Zahn ganz oben auf der Spitze. Man hat fast das Gefühl, wenn man einen Schritt zu viel über die Terrasse hinausgeht, dann fällt man schon die Stallwand hinunter. Man hat nicht nur das Gefühl, das ist so. Also man kann nicht von der Terrasse runtergehen, weil dann einfach die Stallwände warten. Wir waren nach unserer Produktion, war ich noch mit meiner Freundin oben zum Wandern. Und es ist so krass, was da los ist tagsüber. Weil du meinst, man muss nicht nur zum Übernachten, man kann auch einfach einkehren. Aber die Hütte ist dermaßen überlaufen tagsüber. Das macht tatsächlich gar nicht viel Spaß.
Das finde ich ja das Schlimme. Das hatten wir ja auch in Cortina am Ende so besprochen, wo ich gesagt habe, ich finde es so geil, wenn man irgendwo ist, wo nicht so viele Leute sind. Das ist immer so das Ding, wenn es irgendwo schön ist, dann ist es halt einfach gerammelt voll. Das ist immer so das, was ich so schade finde, dass in der Zeit, wo wir jetzt leben, das war vielleicht vor 10, 20 Jahren noch anders, aber jetzt ist einfach überall schnell kommuniziert, wo es schön ist und dann sind da alle Content Creator am Start und die Leute, wenn man uns. Da... Inklusive uns, ja, das ist natürlich schade. Aber allgemein muss man sagen, für Mountainbike ist halt Cortina immer noch, also jetzt fast ein Geheimtipp, muss man sagen, ne? Weil so viel war total. Da nicht los an Mountainbikern.
Nee, also im Bikepark würde ich sagen, da waren wir eher die Exoten. Also da waren wir für uns.
Auf alle Fälle die einzigen Deutschen. Also da waren viele Italiener, also das waren halt alles Italiener, was ja irgendwie auch schön, also finde ich immer schön ist, wenn die Locals da unterwegs sind und nicht irgendwie tausend andere Touristen.
Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, auf den Strecken für uns zu sein. Wir haben ja auf den Strecken selber kaum jemanden getroffen. Klar, wir haben dann viel Zeit da verbracht, sind stehen geblieben, haben Fotos und Videos gedreht und dass da mal jemand durchkommt. Aber stell dir vor, du warst ja jetzt kürzlich in Sölden, da wird es wahrscheinlich ganz anders sein, wenn man da mal eben stehen bleibt, um ein paar Aufnahmen zu drehen. Da werden wahrscheinlich nicht nur 10 Leute an dir vorbeifahren, sondern ja. Hunderte.
Muss man halt machen, wenn der Lift dann geschlossen hat. Also dann ist natürlich auch Ruhe oder vorm Lift. Aber sobald der Lift offen hat, ist natürlich der Autobahn, ist klar.
Und das ist, finde ich, in Cortina war das ganz anders. Also selbst zu den Liftzeiten.
Ja, ja man hat gemeint, die Strecken sind gesperrt. Also ich dachte, ist da oben irgendwas zu oder so? Ja, irgendwie schon, gell?
Aber extra für uns.
Kein einziger. Also haben wir überhaupt irgendjemand? Also weiß ich nicht.
Und das ist ja auch das Coole, finde ich, immer.
Los. Die Woche drauf haben wir dann, hatten in Italien die Ferien begonnen und dann war tatsächlich, war dann mehr los, aber nicht viel. Also am Lift, jedes Mal, wenn ich an den Lift gegangen bin, da war niemand. Also rein, Bike reingehängt, hochgefahren. Also das muss man heute auch nochmal finden. Ich kenne da andere Bikeparks, Lenzerheide zum Beispiel, da steht man schon ein paar Minuten.
Ja, vor allem hast du natürlich die Strecken auch top in Schuss. Also ist top in Schuss, klar, da gibt es auch Trails, die ein bisschen älter sind, so, wo man auch merkt, okay, da können wir vielleicht auch mal mit dem Besen drüber. Aber so allgemein war das ja der Bremswelle. So Fehlanzeige gibt es ja gar nicht. Also, dass es jetzt ausgefahren ist, gibt es gar nicht. Das ist ja auch mega geil. Und diese eine Trail, der total steile...
Krampus?
Hilf mir auf die Sprünge,
Teufel.
Wie hieß er?
Ja, Teufel war das.
Teufel genau. Und Krampus.
Krassus.
Teufel und Krassus, genau. Krassus. Der ist ja gefühlt... Krass. Der ist ja, würde auch passen. Der ist ja gefühlt, also irgendwie letzte Woche erst angelegt worden. So hat es sich angefühlt. Also mega, mega cool.
Ja, ich glaube, dass daran kann man auch ablesen, dass die Strecken dann wirklich wenig gefahren werden, weil die Teufel und Krampus gab es auf jeden Fall auch letztes Jahr schon, als wir dort waren. Und da waren die genau gleich, hatte ich das Gefühl. Dass eine Strecke so lange, so lockeren Waldboden zu bieten hat, so allerfeinsten Loam, das ist ja eher selten, weil wenn die stark frequentiert ist, dann fetzt den Waldboden schnell weg und am Ende hast du ein einziges Wurzelmassaker. Aber das war ja da gar nicht der Fall. Das war ja von oben Track bis unten kann ja auch, Loam.
Den kann ja auch keiner fahren.
Also man braucht schon einen speziellen Flight dafür.
Also schon, das war schon...
Mindestens Enduro, ja. Ich mit meinem Touren... Mindestens. Da irgendwie, da fand ich mich schon so ein bisschen unterrepräsentiert.
Also für alle Zuhörer, die jetzt gerade vielleicht etwas Fragezeichen in den Augen haben, Krampus und Teufel, das sind zwei Downhill-Strecken in Cortina und die kann man durchaus als so einen richtigen Oldschool-Downhill bezeichnen. Da ist nicht viel gebaut, da geht's einfach durch den Wald, ziemlich direktissima, ziemlich Falllinie nach unten und das eben durch allerfeinsten Loam mit sehr viel Gefälle. Also Bremsen auf und Topspeed.
Hey, ja, genau.
Also Bremsen auf würde ich auf keinen Fall empfehlen. Doch, also wenn das am Meer...
Gibt doch Anleger, die dich fangen. Kannst dich so richtig schön mit 5G in die nächste Kurve reinpressen lassen.
Ja, also wenn das Amerika oder Kanada wäre, das auf alle Fälle ein klassischer Double Black Diamond, glaube ich.
Sind übrigens auch. Nennt. Ich habe hier nämlich die Trail Map vor mir seit gestern und habe gesehen, die sind hier auch als Double Diamond oder Double Black Diamond markiert. Die haben sogar.
Aber sehr cool für viele ist es ja eine Challenge, sowas einfach zu probieren. Ne? Also.
Ja, vor allem für jeden, der ambitioniert Downhill fährt, also richtig Downhill, jetzt nicht nur Bikepark, sondern der wirklich ambitioniert Downhill fährt und vielleicht sogar für Downhill-Rennen trainiert. Der ist da goldrichtig. Also solche Strecken, als ich mit Downhill-Fahren angefangen habe, da haben wir uns sowas ganz gezielt gesucht, weil das hat schon fast Weltcup-Niveau.
Ja.
Und was mir auch aufgefallen ist, ich bin dann, das hatten wir auch leider nicht geschafft, aber ich bin die Woche drauf dann noch auf die Lucifer gegangen, auch eine Double Diamond Downhill-Strecke am rechten Teil des Bikeparks, am Col Druchet. Und die ist genauso heftig. Und was mich da überrascht hat, du hast unglaublich viele Linien. Also wie ursprünglich, ich weiß noch, das erste internationale Downhill-Rennen, das ich gefahren bin, 2008 in Val di Sole, Testevent für die Weltmeisterschaften. Das war der Start für die legendäre Val di Sole Downhill-Strecke, auf der Sam Hill dann später mal so kurz vor knapp in der letzten Kurve seinen Wegrutscher hatte. Und Val di Sole war ja immer schon berühmt dafür, dass es A, eben auch steil ist, B, dieser natürliche Streckencharakter und unglaublich viele Linien. Paradestrecke für Sam Hill und sein Auge für gute Linien, für schnelle Linien. Und genauso viele Linien hast du da am Lucifer auch. Also jeder, der Linien trainieren möchte, jeder, der ambitioniert Downhill trainieren möchte, der findet da die besten Downhill-Trainingsbedingungen in Cortina.
Und den Gap-Jump bist du auch noch gesprungen, habe ich gehört, oder hast du erzählt?
Den bin ich dann in letzter Sekunde, habe ich mir dann, trotz mein Ego es sich nicht nehmen lassen, das dann doch nochmal anzugehen. Nachdem wir beim Fotoshooting...
Ja, das wollte ich gerade sagen, ja.
Ja, ich hatte ja echt einen Albtraum. Du wolltest ja am letzten Shooting-Tag, dass ich den springe. Ich hatte wirklich in der Nacht davor, hatte ich geträumt, dass ich auf diesen riesen Holzabsprung drauf war und warum auch immer genau in dem Moment, wo mein Vorderrad über die Kante geht, mir das Vorderrad nach vorne absackt, ich über den Lenker gehe und die 6 Meter Höhe von dem Roadgap direkt auf den Kopf falle und mir Genick breche.
Oh Gott.
Schlimm. Ja. Dieser Traum, dass ich dann zu Markus am nächsten Morgen gesagt habe, Markus, ich werde den heute ganz sicher nicht springen.
Und dann hast du es doch gemacht.
Ja, ein paar Tage später.
Als er dann allein stand ich dann unterwegs war,
das gibt's jetzt nicht. Ich kann nicht nach Hause fahren, ohne dieses Ding gesprungen zu sein.
Ah ja, okay. Also jedenfalls die Strecken da, also ich habe sowas noch nie woanders erlebt, dass so viele krasse Downhills da in einem Bikepark sind. Also ich weiß es nicht, wie es in Sölden ist, also zum Beispiel.
Nee, so krasse Downhills, das ist ja auch immer so das Ding, es wird ja oft auch natürlich auf die Sicherheit der Fahrer geguckt oder zumindest sind dann sich die Liftbetreiber nicht so sicher, ob sie das dann so machen dürfen. Das ist natürlich immer alles auf eigene Gefahr, aber du willst ja auch vielen Leuten Spaß bereiten. Und wenn es nur eine Handvoll Leute fahren kann, dann fragst du natürlich, musst du so eine Strecke anlegen? Und deswegen gibt es die nicht so oft. Also ich wüsste gar nicht, wo es sowas gibt, außer natürlich in Val di Sole.
Ja, in Cortina. Also im Cortina gibt es. Also das ist wirklich erstaunlich. Also drei Strecken, Krampus, Teufel,
Lucifer
und der Lucifer, das sind wirklich krasse, richtige Downhill-Strecken. Was jetzt nicht heißt, dass es die anderen nicht gibt. Also es gibt halt auch genügend für Medium-Fahrer oder für jemand, der jetzt da nur runterrollern will, gibt's auch was.
Ja, zum Beispiel diese, wie heißt der, Tofanina Trail, ne?
Ja,
genau. Ist einfach,
das ist der längste Trail in Cortina.
Man könnte was sagen, so eine Murmelbahn, aber so murmelig ist sie dann doch nicht. Also man muss schon auch gucken, dass man da ordentlich runterkommt, da die Kurven auch teilweise anspruchsvoll sind. Also da kommt jeder runter, keine Frage, aber du musst schon so ein bisschen fahren können auch und es macht mega Spaß, hier und da mal einen Sprung und die Länge ist halt krass, ne? Also das war wirklich, ich weiß nicht, wie lange du hast es ja vor dir, Maxi, kannst es ja sagen.
6 Kilometer auf 570 Höhenmeter.
Ja, also das
schon. Meter in dem Fall.
Ist man schon eine Weile unterwegs und der ist auch wirklich spaßig.
Übrigens, ich sehe gerade, das ist ja ganz, ganz geil hier auf der Trailmap von Cortina. Die geben nämlich auch noch das Durchschnittsgefälle an. Der Teufel hat ein Durchschnittsgefälle von 31%.
Ja, das habe ich ja gesehen vorher. Also da haben wir doch vorher noch geguckt, sollen wir Teufel oder Krampus fahren? Und da habe ich dann noch gesagt, Krampus. Der Krampus hätte... Ja. 17%, genau. Und da haben wir gesagt, nee, dann gönnen wir es uns gleich richtig.
Mensch, ja, der Teufel, keine halben Sachen.
Der Krampus hat noch mehr Kurven. Also der Teufel ist halt wirklich so Falllinie. Da gibt es nicht viele Kurven.
Ja, das stimmt.
Aber
was es gibt, sind diverse Gullies, in denen man sich dann wirklich nach den Steilstücken so schön reinrutschen und reinfallen lassen kann. Aber es gibt auch echt richtig heftige Kompressionen. Also ich habe dann später noch versucht, mit der Helmkamera, mit der Actioncam noch ein paar spannende POV-Runs zu machen. Und da hat es mich dann doch das ein oder andere Mal auch ganz schön gestaucht und mit der Brust Richtung Lenker gedrückt, weil es dich so hart komprimiert, wenn man da schnell fährt.
Das glaube ich.
Oder versucht schnell zu fahren. Also ich glaube.
Ja, jetzt hattest du aber auch dein Bike auch so ein bisschen unterpowered, oder? Also du hattest ja eher so All-Mountain-Trail-Bike dabei.
Ja, genau. Das ideale Bike wäre wirklich ein klassisches Downhill-Race-Bike, Doppelbrückengabel, 200 mm Federweg. Ich hatte das Enduro-Race-Bike dabei. Auf der anderen Seite, ich habe mich im Anschluss auch mit ein paar anderen Leuten unterhalten und also auch Ex-Rennfahrern, die sagten, naja, ganz ehrlich, also wenn man sich heutzutage die EDR anschaut, also den Enduro World Cup, wahrscheinlich sind die Strecken auch, stehen die dem in nichts nach. Ja. Dementsprechend wäre Cortina vielleicht sogar ein guter Trainingsort für EDR-Racer, für Enduro-Racer, wenn man sich es ganz hart besorgen möchte.
Auf alle Fälle, ja. Und zwischendurch kann man immer gut Kohlenhydrate auftanken mit der guten italienischen Pizza und italienischer Kaffee. Das ist halt das Geile. Na, Italien ist halt einfach, da stimmt halt das Gesamtpaket so, finde ich immer. Ich liebe halt Italien.
Das ist einfach der richtige Ort für Genießer.
Ja, obwohl wenn man das Ganze jetzt betrachtet, muss man natürlich aber auch dazu sagen, dass man schon, also wenn man nicht gerade mit einem Camper unterwegs ist oder so, Cortina jetzt auch nicht das billigste Pflaster ist. Ne? Also ich hatte da echt Probleme, was zu finden, Unterkunft, wo die jetzt irgendwie bezahlbar ist und ich habe irgendwie eine halbe Stunde außerhalb von Cortina gewohnt. Also da ist schon besser, man kommt, obwohl die meisten Racer ja auch sowieso mit dem Camper unterwegs sind und die meisten Mountainbiker. Aber es ist schon so eine richtige, das wusste ich vorher auch nicht, so eine richtige historische Wintersportstadt, ne? So ein bisschen Luxus-Resort. Also so wie vielleicht, keine Ahnung, Chamonix oder wo Chamonix ja schon wieder. Obwohl, es ist ja auch so ein historischer Ort.
Markus, sagt man nicht, dass
St. Moritz.
St. Moritz. Ich glaube, man sagt doch, dass Cortina das St. Moritz der Dolomiten sei, oder?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Olympiade, also Olympiaort in 1956, glaube ich. Und danach hat sich dieses Flair halt aufgebaut und dieser Nimbus, dieser Luxus, diese Luxusgeschichte, sind ja auch dann die James Bond Filme gedreht oder ein James Bond Film gedreht worden.
Cliffhanger mit Sylvester Stallone.
Cliff, genau, sowas. Und das hat natürlich alles dazu beigetragen, dass das Image dann so geworden ist.
Na, und jetzt in 2 Jahren ist wieder Olympia, ne?
Ja, genau.
Oder?
Ja.
Und das verändert den Ort aber gerade auch ganz massiv, weil wenn man in den letzten Jahren in Cortina war, dann muss man schon auch dem Ort irgendwo attestieren, dass Cortina auch ganz schön angestaubt war jetzt über die letzten Jahre. Da waren dann schon auch viele Bauruinen. Ja. Wir hatten ja eine ganz schwere Diskussion, Markus und ich, am ersten Abend in Cortina. Da warst du noch nicht da, Steffi. Da wäre die Produktion fast gescheitert. Da wären wir fast wieder nach Hause gefahren, weil wir haben uns sehr in die Haare bekommen, ob jetzt James Bond in unserem Projekt Raum finden sollte oder nicht.
Ach so, ja, wegen der Emanzipationssache oder was war das? Gleichberechtigung. Gleichberechtigung.
Wegen dem von mir attestierten Sexismus, dem ich James Bond unterstelle.
Ja gut, aber der ist ja, also da kann man sich über einige Sachen Gedanken machen, die so stattfinden. Also da, ne? Also ich will aber gar nicht sagen, weil James Bond kenne ich mich auch gar nicht aus. Also da ist wirklich Markus hier der Kenner.
Nee, ich bin ja auch kein Kenner, überhaupt nicht. Na, ich habe natürlich alle James-Bond-Filme gesehen, ja, logisch. Aber ich bin jetzt kein James-Bond-Superfan, aber es gehört einfach dazu und es hat seine Historie. Und ich persönlich kann auch eigentlich keinen Sexismus empfinden oder feststellen bei James-Bond-Filmen, auch bei den alten nicht. Ich kann es nicht verstehen, aber die jüngere Generation scheinbar schon. Also,
naja. Millennials.
Genau.
Da fangen wir jetzt nicht an, sonst vertun wir uns da wieder bei dem Thema.
Fangen wir jetzt nicht an, aber wie gesagt, will jetzt auch hier nichts ins falsche Licht drücken. Ich bin mit James Bond aufgewachsen. Ich habe, glaube ich, auch wirklich alle James Bond-Filme bis heute gesehen. Bin bis heute an sich großer Roger Moore-Fan und auch Sean Connery-Fan. Wobei ich Roger Moore noch ein bisschen besser finde in der Rolle. Aber egal. Ich habe mir da angeguckt, einfach um auch nochmal diese Drehorte zu sehen. Mhm. Und es ist schon ziemlich schon cool zu sehen, dass Hollywood diese Plätze da auch für sich entdeckt hat. Genauso wie Cliffhanger mit Sylvester Stallone, der oben an der Tofana gedreht wurde. Es ist einfach eine eindrucksvolle Kulisse.
Voll. Also gerade, Markus?
Übrigens, das habe ich gestern erst noch nachgelesen im Zuge der Recherche. Für Cliffhanger, also die ganze Cliffhanger-Story, spielt ja eigentlich in den Rocky Mountains und man hat tatsächlich dann in den Dolomiten gedreht und es im Film aber als Rocky Mountains verkauft.
Hm. Ich wollte gerade sagen, weil in Amerika gibt es ja jetzt auch ganz geile Berge und Nationalparks und atemberaubende Kulissen, aber ich glaube, so wie in den Dolomiten sieht es ja dann halt doch nirgendwo anders aus.
Nee. Absoluter. Das ist eigentlich auch unbestritten. Also für mich persönlich ist die Dolomiten das schönste Gebirge der Welt, auf jeden Fall. Und insbesondere Cortina, also da geht eigentlich, das ist wirklich der Gipfel. Also es gibt keinen schöneren Ort oder keinen eindrucksvolleren Ort als jetzt nicht als Ort Cortina, aber wenn man da oben steht, zum Beispiel auf dem Monte Nuvolau an dieser Hütte, Nuvolau-Hütte, was man da alles sieht, das sieht man sonst, also da gibt's wenig Orte, die eindrucks- oder keinen Ort in Dolomiten, der eindrucksvoller ist.
Jetzt ist die Latte hier aber hochgelegt, ne? Ja, wenn ihr die Super Trails in noch anderen Orten rausholen wollt. Obwohl
Trails,
es
nicht wegen den Trails, sondern einfach
der Ort,
einfach nur die Landschaft und das Panorama und diese Gipfel, was du von dort aus alles siehst, das siehst du von, also so viele krasse Gipfel siehst du nirgendwo in Dolomiten.
Ja, das
genau.
Das stimmt wohl.
Es ist halt einfach Wahnsinn mit, ja. Das ist so, wie soll ich sagen, diese Berge haben alle so schroffe, steile Felswände und es sieht so aus, als wenn jemand einfach mit, als hätte jemand von unten das Erdreich genommen und kerzengerade senkrecht nach oben emporgedrückt. Das sieht aus, als wenn es lauter Felstürme wären, die da aus dem Boden herausragen. Türme, Zacken, Zähne.
Ja, so ist es ja auch.
Und jeder einzelne Berg steht so für sich, habe ich immer das Gefühl. Du kannst jeden Berg einzeln fotografieren und jeder steht so perfekt da, als hätte da ein Architekt sich Gedanken gemacht, wie man die untereinander anordnen muss, damit jeder für sich wirken kann.
Ja, und was dann natürlich dazu kommt, ist diese Atmosphäre, die man hat, wenn man an diesen Ersten Weltkrieg denkt, was da passiert ist. Da steht man auch dann ganz, ganz ehrfürchtig da und sagt, ja, das gibt's doch gar nicht, da wo haben sie ja halbe Gipfel weggesprengt und Tunnelsysteme gegraben und mit Dynamit da irgendwie alles in die Luft gejagt und da verlief ja genau die Frontlinie, die verlief genau da durch, oben am Pfalzer Regopass war die. Und wenn man da dran denkt, das macht dann auch nochmal was mit einem. Ja, wenn man diese Gipfel sieht und dann überlegt, wie das da vor 100 Jahren abgegangen ist oder etwas über 100 Jahren. Ja,
vor allem, was bei mir so stark hängen geblieben ist, ist die Erkenntnis, vor 100 Jahren standen sich da die Italiener und das Kaiserreich Österreich-Ungarn Stirn an Stirn gegenüber und haben sich wirklich aufs Blutigste bekämpft. Ich glaube, die Region ist sogar bekannt als eine der blutigsten Schlachten des Ersten Weltkriegs, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, ja.
Also da war es wirklich ganz, ganz viel Leid geschehen, weil einfach dieser Stellungskrieg, der da in den Bergen getobt hat, von Berg zu Berg, der war ja nicht zu gewinnen. Also man hat einfach mit den drastischsten Mitteln versucht, den Feind da irgendwie aus dem Berg zu bekommen, hat Stollen gegraben und hat dann wirklich ganze Berge gesprengt, weil sich jeder oben auf den Bergen verschanzt hatte, gegenüberliegend. Da ist so viel Blut vergossen worden, wie kaum an einem anderen Ort. Und nicht nur Blut vergossen worden, sondern es ist einfach das Leid, die Tragik, die da passiert ist, ist enorm. Und das ist jetzt gerade mal 100 Jahre her. Und wenige Jahrzehnte später war alles wie vergessen. Und man liegt sich heute mit allen Nationen, aus allen Herren Ländern kommen die Menschen nach Cortina in die Dolomiten und man steht oben auf dem Gipfel und liegt sich in den Armen, wünscht sich bergheil und es ist, als hätte es diese Feindschaft nie gegeben. Da sieht man mal, wie sinnlos Krieg ist.
Naja, und wie schnell es vergessen, also nicht vergessen wird. Da sind ja immer noch so Erinnerungs, also das ist so nachgestellt, ne, wo wir da oben waren,
in dem Freilichtmuseum, an den Cinque Torre.
Genau, einfach da so da und die Kanonen stehen und die, das fand ich auch so, habe ich auch noch nie gesehen, dass dann so richtig so Menschen nachgestellt wurden, die sie da stehen und wie das da genau aussah. Und es ist schon irgendwie beängstigend, ja, wie schnell sowas in Vergessenheit gerät, ne? Das, also wichtig, dass sie das nochmal zeigen, weil ja 100 Jahre ist wirklich nicht lang. Es gibt Leute, die sind irgendwie jetzt 110, die haben da schon gelebt, es ist nicht lange her und das ist da. Also da kann man nur irgendwie, ja, hoffen, dass irgendwer mal irgendwas draus lernt, aber kann man sich gar nicht vorstellen. Ich denke dann immer so dran, ich weiß ja nicht genau, wann das dann ist. So gut kenne ich mich in Geschichte jetzt auch gar nicht aus, ob das jetzt irgendwie über wie viele Jahre das ging oder ob es im Winter oder im Sommer war. Aber wenn du dir vorstellst, im Winter da oben mit irgendwie Baumwollschlibbern, boah, also das muss so kalt gewesen sein.
Baumwolle gab es, glaube ich, nicht jetzt. Also Filzklamotten unzureichend angezogen bei minus 40 Grad über Monate da oben in den Stellungen. Ne?
Loden.
Oder
Loden. Schön kratzig, borstig. Irgendwie.
Also unvorstellbar. Und ein Tipp ist auf jeden Fall, wenn man in Cortina ist, mal auf den Lago Zoi hochzufahren mit der Gondel. Da kann man keine Bikes mitnehmen.
Hochzulaufen.
Oder hochzulaufen ist sehr steil, aber kann man machen, klar.
Lohnt sich, ist eine schöne Wanderung. Mit der
Okay, aber steil. Ja.
Ist steil. Ist steil. Also, ja. Aber eben wenn man, gerade weil du sagst, eben wenn man das sehen will, diesen Schrecken des Ersten Weltkriegs, wenn man hochläuft, läuft man eben wirklich durch diese ganzen verfallenen Stellungen durch und das
okay. Ja.
Auf der einen Seite atemberaubend, auf der anderen Seite eben auch beängstigend,
ja.
Wie dort der Krieg geführt wurde.
Also da, das ist auch großes Freilichtmuseum da und da sieht man es wirklich hautnah, was da zu der Zeit abgegangen ist. Unfassbar.
Wem die Wanderung auf dem Lager Zoi zu viel ist, der kann auch auf den gegenüberliegenden Hexenstein gehen, der ist deutlich niedriger. Und am Hexenstein hat es auch ein Freilichtmuseum. Da sind noch diese ganzen alten Schützengräben. Wobei Gräben ist fast untertrieben, weil man hat da die Schützengräben in den Fels reingesprengt. Wir sind da durchgelaufen. Das ist teilweise sind die Gänge nur schulterbreit, aber 6 Meter tief im Felsen. Das ist, als wenn man den Fels gespalten hätte, um sich dann da im Felsinneren vor dem Feind zu schützen. Und gleichzeitig stelle ich mir das auch krass vor, wenn dann wieder mal der Feind eine Salve an Kanonenkugeln rübergeschossen hat. Da muss ja der ganze Berg gebebt haben und sicherlich werden solche Stollen und Gänge auch eingestürzt sein und da zahlreiche Soldaten unter Steinlawinen begraben haben.
Ja, was ich immer so unglaublich finde, dieser Krieg, der hat ja nur 14 bis 18 war der, glaube ich, gell?
Ich hätte gesagt bis 19,
ganz
aber ja.
Ganz dünnes Eis. Keiner weiß so lang.
Ganz dünnes Eis. Nee. Erster Weltkrieg. Zeitraum. Ich google es gerade. 14 bis 18. Schau, ich habe recht.
Sehr gut. Bist ja auch schon ein bisschen älter.
Also 14 bis 18. Ja, genau. 4 Jahre. Also 4 Jahre. Und diese Infrastruktur, die die da angelegt haben in den Felsen drin, das dauert ja auch, also mit den damaligen Mitteln, das wundert mich immer so, ja. Dieser ganze Krieg hat nur 4 Jahre, in Anführungszeichen, nur 4 Jahre gedauert. Und da sind Tunnelsysteme gesprengt und ganze Stellungen angelegt im Berg, wo du dir denkst, ja, wie lange haben die denn dafür gebraucht, um das überhaupt zu bauen damals, ja?
Da können sich die Leute, die den Brenner Basistunnel bauen, mal eine Scheibe von abschneiden.
Naja, genau. Ja. Also Wahnsinn jedenfalls. Also unglaublich, diese Schauplätze da zu besuchen, auch wenn man dort ist.
Ja.
Auf jeden Fall muss.
Beeindruckend und beängstigend. Okay, jetzt waren wir aber nicht da, waren wir nicht nur da, um uns dem Schrecken des Krieges zu vergegenwärtigen, sondern vor allem, um diese Natur zu genießen und Mountainbike-Trails zu erkunden. Und Steffi, du hast vorhin gemeint, für dich war eigentlich die schönste Ecke oben die Gegend um Cinque Torri oder zwischen Cinque Torri und der Nuvolau-Hütte. Und von da geht ja auch einer der besten Trails los, nämlich runter zur Falzarego-Passstraße und dann eigentlich an der Falzarego-Passstraße bis nach Cortina. Wie hat es dir da gefallen?
Ja, super. Du bist ja Fan, habe ich ja schon rausgehört, so von diesen natürlichen Sachen. Ich finde eigentlich alle Trails cool. Deswegen hätte ich jetzt bei meinem Lieblingstrail wahrscheinlich doch noch auf einen anderen getippt. Aber der war ja natürlich und Wurzeln, Bäume, Grün, Bach, irgendwie alles, wo man sich so vorstellt, wenn man mit dem Mountainbike durch die Natur fährt. Genau so sieht's da aus und ja, war wunderschön auf alle Fälle. Wäre ich gern da bis ganz runter gefahren. War bestimmt lang. Also das Stück, was wir gefahren sind, weiß ich nicht, das war ja nicht mal die Hälfte, ne?
Nee, es war ein Drittel.
Ja, total cool auf alle Fälle.
Das Highlight ist dann tatsächlich sogar das letzte Drittel vom Ort Pocoll, der ganz, ganz kleiner Ort, der an der Falzarego-Passstraße liegt, etwas oberhalb von Cortina. Und von Pocoll geht es dann mal ganz unscheinbar links von der Passstraße in so einen Trail rein und dann fährt man an so einer Wasserleitung entlang und der Trail ist genial. Wieder so ein richtig schöner Waldboden, viel Moos, sehr weich, recht viel Wurzeln, aber auch so wie so ein Graben, der einen immer wieder fängt, der so ganz natürliche Anlieger stellt, indem man sich wirklich wie so eine Kanonenkugel oder wie so eine Kickerkugel von links nach rechts schleudern lassen kann. Eine natürliche Murmelbahn, könnte man sagen.
Ja, das klingt spaßig. Muss ich auf alle Fälle nochmal besuchen.
Ja,
nächstes Mal.
Was war denn dein Lieblingstrail?
Zeit, ne?
Was war denn dein Lieblingstrail?
Ja, jetzt weiß ich wieder nicht, wie er heißt, aber da, wo wir, dieser Sprungtrail. Tofana Supertrail, ja, weil einfach so, ich mag ja nun mal Sprünge und so ein bisschen, ich war an dem Tag ja gar nicht so gut drauf, konnte gar nicht so viel springen, aber war auf alle Fälle super gebaut und da kann man auch einfach richtig schön durchschießen. Da waren ja so ein paar Kids, die so immer, also wir haben ja Fotos und Videos da gemacht und die kamen ja wirklich, ich weiß nicht, ob ihr mitgezählt habt, aber sicherlich 5-mal an uns vorbei. Die sind es einfach so gelappt, immer runter, wieder hoch und ich glaube, ja, wenn man den ein paar Mal fährt, ist das so richtig, also kann man das schon so, ich habe ja, also für die meisten ist ja Bikepark Whistler das Nonplusultra, wenn es um irgendwie geile gebaute Strecken geht und da könnte der Tofana Supertrail auf alle Fälle auch mit in die Riege reinfallen, oder was sagst du, Maxi? War ja auch schon oft im Whistler, Markus ja auch, aber bei Maxi weiß ich, der hat ja gesagt, der ist auch Fan so vom Whistler Bikepark.
Totaler Whistler-Fan. Aber ich finde Whistler eben auch so geil, weil es diese riesengroße Vielfalt, Streckenvielfalt hat, von natürlichen Trails, von steil bis flach, von Jumplines bis zu garstigen Downhill-Strecken.
Und aber bekannt ist es ja für die Sprungstrecken, ne? So ja, A-Line-Rennen und so. A-Line, die bekannteste Strecke eigentlich in Whistler. Und dass du halt eine Strecke hast, wo du wirklich Anliegerkurven und Sprünge, wo alles zusammenpasst.
Ja.
Gibt es halt nicht so oft, weil gerade wenn so Murmelbahnen gebaut werden, überall in den Tourismusgebieten für jedermann zum Fahren, dann sind die oft für die Anfänger vielleicht ein bisschen zu schwer, weil die zu schnell werden und für die schnellen Leute nicht spaßig genug, weil die Sprünge zu klein sind. Und ich finde, dass da genau die Mitte zu treffen nicht so einfach ist. Und da war der Tofana Super Trail schon nicht schlecht dabei, finde ich.
Ziemlich gut. Ja, die haben halt den, die haben halt einen super Hang, genau wie Whistler auch. Whistler ist ja an sich nicht steil. Also dieser Hang am Black Comp, an dem der Bikepark in Whistler gebaut ist, das ist ja ein relativ flacher Hang. Und so ist das, jetzt ist das in Cortina an sich wiederum ein steiler Hang. Allerdings nach links und rechts läuft der recht flach aus und den Super Trail haben die ja so richtig clever immer wieder über zwei Hangflanken quasi laufen lassen, sodass man, dass der Trail auch immer wieder so flache Stücke hatte, wo dann auf eine ganz natürliche Art die Geschwindigkeit rausgenommen wird, sodass du halt nicht vor jeder Kurve voll in die Bremsen gehen musst, wodurch ja diese ätzenden Bremswellen entstehen, sondern eben auf eine natürliche Weise du so eine geile Geschwindigkeitsregulation hast und dadurch float der Trail so gut. Finde ich so.
Wer sind eigentlich die, wisst ihr das zufällig, wer die Trails gebaut hat? Weil sind das jetzt Italiener oder sind die bekannt von irgendwie den anderen Alpenregionen?
Das ist eine Firma von dort, also eigentlich aus Belluno. Belluno ist an den Ausläufern der Dolomiten Richtung Venedig. Und wir haben den Chef der Firma getroffen, den Alessandro. Genau, die sind wie, das sind Italiener, das ist eine italienische Firma, die dort die Trails baut, die auch andere Bikeparks bauen. Er hat uns erzählt, sie bauen auch in Österreich Bikeparks. Witzigerweise haben wir einen von seinen Streckenbauern getroffen, der, ich glaube, was hat er gesagt? Ich glaube, aus Frankfurt oder Wiesbaden ursprünglich kommt. Er aber eine italienische Mutter hat und jetzt in Italien, in Cortina lebt. Ja, italienische Trailbaufirma.
Ja, das ist halt auch ganz cool, ne? Dass die so die lokale, die sind ja eigentlich lokal da, also die können da noch immer was fixen, wenn was kaputt ist, war ja auch, als wir da waren, gerade so ein bisschen mit Unwetter und so. Das ist natürlich irgendwie Luxus, wenn du an dem Ort, in dem Bikepark ein Team hast, was sich dann auch immer kümmert und so. Ist ja schon richtig gut.
Ja. Man muss auch dazu sagen, dass es leider aber auch mittlerweile nötig ist, dort in der Region, dass gerade im Hochsommer du Trailbau-Crews hast, die täglich auf den Strecken unterwegs sind, weil diese heftigen Gewitter mit den krassen Starkregenfällen den Strecken schon ganz schön zusetzen. Das hatte ich jetzt eben die Woche nach unserer Produktion noch erlebt. Da gab es eine Nacht, da ist so ein krasses Gewitter über die Dolomiten hinweggezogen, dass am nächsten Tag wirklich ganze Schotterhänge durchs Wasser ins Tal runtergespült wurden und das war schon erschreckend zu sehen, mit was für einer Wucht das Wasser dann da eben die Strecken verwüstet, die Hänge verwüstet und wie viel Erdreich da vom Wasser bewegt wird. Also da hat es mich dann tatsächlich nicht gewundert, dass man aktuell in den Nachrichten so oft liest, dass wieder irgendwelche Passstraßen gesperrt sind, weil Murenabgänge auf die Straßen niedergegangen sind. Das scheint ein echtes Problem zu sein in den Dolomiten. Oder immer mehr zum Problem auch zu werden, ja.
Ja, da haben wir aber ausnahmsweise mal Glück gehabt mit unserem Termin. Also wir hatten ja wirklich wunderschönes Wetter. Es war eigentlich, glaube ich, gar nicht so heiß. Ich glaube, es waren eher so 26 Grad, aber es hat sich angefühlt, als wäre man dort weggebrutzelt worden. Also heiß war mir irgendwie selten. Also es war einfach, also richtig traumhaftes Wetter eigentlich.
Bester italienischer Sommer.
Ja, deswegen sind auch unsere Bilder so wunderschön geworden. Also muss ich wirklich nochmal sagen, hier Markus, großes Lob. Selten so ein schönes Shooting gehabt. Boah. Also was da so, also wir sind ja, wenn du dir das anguckst, halt in dem Licht und die Dolomiten dazu und natürlich wunderschöne Fahrer. Aber sieht einfach, es sieht genauso aus, wie man es auch mit dem Auge gesehen hat. Und oft ist es ja so, dass man es gar nicht so einfangen kann, dass man mit den Augen sieht. Und das finde ich, ist da schon gut gelungen. Muss man ja dazu sagen, das schwierigste Bild war ja tatsächlich irgendwie Aperol trinken in Cortina. Also da haben wir ja 1000 Anläufe gebraucht. Also.
Vor allem nach der Session da unten, Steffi, da war ich mir ja fast sicher, dass wir diesen Podcast hier nicht mehr aufzeichnen werden, weil du kein Wort mehr mit mir sprechen willst, nachdem ich dich da auf dem Dorfplatz fast mit der Drohne abgeschossen habe.
Das war krass. Aber das war wirklich krass. Kann ja passieren.
Haaresbreite.
War ja auch ein anstrengender Tag.
Danke für deine Reflexe.
Ja, ich muss mir da selber danken. Normal brauche ich auch mal eine Weile, um zu verstehen, was jetzt passiert. Aber wenn du so, ich sag mal, dem Tod von der Schippe springst, dann kannst du schon ganz gut reagieren.
Ja, das war großes Glück. Danke dafür, dass du da...
Bin ich mal gespannt, ob die Aufnahme auch was geworden ist, das, was wir da uns überlegt haben. Also wir haben uns schon echt, das war schon auch, klar, das kann man auch mal dazu sagen, wenn hier ein paar Leute zuhören, ne? Das sieht immer alles so cool aus und wir machen das alles und yippie yay. Und es ist auch so, macht auch mega Spaß, aber es ist echt viel Arbeit, das alles zu machen. Also die Fotos, die Videos, sich zu überlegen, wie sieht das hinterher aus, welche Informationen kommen darüber und auch, also ich finde das, also das ist schon, muss man sich schon mal irgendwie selber auf die Schulter klopfen, beziehungsweise Fotograf und Filmer ist schon viel Arbeit.
Ja, Knochenjob im wahrsten Sinne des Wortes. Früh aufstehen.
Kann man jetzt so nicht sagen. Sagen jetzt wieder alle, ja, aber ihr fahrt doch nur Rad.
und seid dann nur bergab. Ihr fahrt ja nur bergab.
Und nur bergab und immer im Urlaub. Und so soll es auch aussehen. Ist natürlich, also überhaupt nicht beschweren, aber es ist schon, da muss man schon gut und viel arbeiten zusammen, dass das was wird. Also bin sehr gespannt, was da rauskommt.
Ja, ihr werdet es sehen. Unter anderem auf YouTube. Wenn ihr ihn noch nicht abonniert habt, dann bitte unbedingt unseren Super Trails YouTube-Kanal abonnieren. Der Name, den verlinke ich euch unten nochmal in den Shownotes. Es ist Super Trails mit Maxi Dickerhoff heißt der Kanal. Den könnt ihr abonnieren. Und natürlich ganz wichtig, unbedingt unseren Outdoor Active Kanal abonnieren, denn da kriegt ihr von uns all unsere Strecken kostenlos zur Verfügung gestellt. Die könnt ihr euch da runterladen, die GPX-Daten ziehen und dann selber nachfahren. Denn darum geht es uns ja mit Super Trails. Wir wollen euch zeigen, wo ihr die besten Mountainbike-Erlebnisse haben könnt.
Ja, cool.
Apropos Mountainbike-Erlebnisse. Eine Sache finde ich auch noch ganz spannend an Cortina. Das sind nämlich die Lift-Ticket-Preise. Die sind nämlich im Vergleich zu anderen Bikeparks immer noch verhältnismäßig günstig. Der Bikepark besteht ja aus zwei Teilen, nämlich dem Ister Bikepark und dem Col Druchet Bikepark. Und wenn man beide Bikeparks zusammennimmt als Ticket, also im Ticketverbund, dann zahlt man für die Tageskarte 44 Euro. Da ist aber dann alles mit drin. Bikewash natürlich. Ich habe nämlich jetzt auch schon Bikeparks erlebt, wie Livigno, wo der Bikewash mittlerweile schon Geld kostet. Ich finde das ganz fair. 44 Euro für 17 Strecken. Wie seht ihr das?
Ja, ist ganz fair. Also mein Mann und seine Mutter sind ja auch einmal auf den Berg gefahren. Also weiß nicht, wie der hieß. Ihr wart ja dabei. Und die haben einmal hoch, einmal runter zu Fuß auch 80 Euro bezahlt. Also da, wenn man es so sieht, ist das Bike-Ticket dann halt schon echt günstig, wenn du für 40 Euro oder 44 den ganzen Tag überall fahren kannst.
Ja. Und dann gibt es noch, das fällt mir jetzt auch gerade noch ein, es gibt dann noch ein, ja, so ein Gesamtticket. Im Winter gibt es ja diese, wie heißt das, Dolomiti Superski-Karte, die in den ganzen Dolomiten geht. Sowas Ähnliches gibt es im Sommer auch. Es gibt noch eine Liftkarte für Mountainbiker. Da kann man dann als Tageskarte alle Lifte rund um Cortina nutzen. Unter anderem eben auch die Liftanlagen, die von Cortina Richtung Cinque Torre und Falzarego Pass hochgehen. Da gibt es so eine ganz markante Gondel, die Skyline-Gondel. Die geht an der gesamten Falzarego Passstraße entlang und dann auch noch mit dem Sessellift hoch zu den Cinque Torre. Und ich glaube, die liegt bei roundabout 60 Euro. Ich hätte mir die für einen Tag noch geholt.
Ja, also 44 Euro ist, denke ich, auch fair. Ich habe lange keine Lift-Tickets mehr gekauft. Ich weiß nicht, was die so kosten. Ich weiß noch früher, also wir hier vor 10 Jahren, keine Ahnung, sind wir wieder bei Whistler. Da hat ein Bike-Ticket irgendwie $50 oder so gekostet, wo ich damals dachte, oh mein Gott, wie krass. Also damals sind es ja auch eine Jahres... Da hat man sich doch wahrscheinlich, wenn man da eine Woche war, da hat man sich immer direkt so eine Jahreskarte geholt. Die war irgendwie $250 oder so. Aber heutzutage ist ja irgendwie 44 Euro, glaube ich, ein humaner Preis. Oder ich weiß nicht, was es sonst so kostet. Musst du nochmal recherchieren, Maxi.
Ja, genau. Ich hatte das ja tatsächlich schon mal recherchiert für den Podcast, für den Livigno-Podcast. Livigno ist ja auch verhältnismäßig günstig. Und jetzt fühle ich mich tatsächlich ertappt, dass ich jetzt hier wieder stehe und wieder am Stottern bin. Danke Google, dass das alles hier immer so schnell verfügbar ist. Sölden, Tageskarte 55,50.
Ja, also so hätte ich jetzt auch getippt, dass es irgendwie so wahrscheinlich günstig ist, alles so um die 40 € und 50 € ist dann irgendwie so normal. Also macht jetzt nicht ganz viel Unterschied, aber klar, wenn du jetzt da eine Woche bleibst, dann, dann rechnet sich das schon.
Jetzt gucke ich hier gerade nochmal der Vollständigkeit halber, was in Leogang die Tageskarte, ja gut, Leogang 61 €, das ist natürlich schon richtig happig. Da langt man zu.
Ja, in Inflation, so ist das.
Strom ist teuer geworden.
Es wird alles teurer. Ja, oder halt, ich meine, es ist ja klar, auch die Trailpflege, das ist schon viel Arbeit. Du musst ja wie viele Leute da anstellen, die da die Trails machen, und du brauchst die Baumaschinen und den, das Material, und ist schon gerechtfertigt.
Aber eben, es ist tatsächlich einfach mittlerweile ein Sport für Besserverdiener, das muss man auch so sagen.
Aber was ich auch krass fand,
deswegen finde ich Cortina auch allein schon aus dem Aspekt gut, dass du halt ganz, ganz viele Trails und Strecken dir selber erstrampeln kannst. Das muss ja nicht immer der Lift sein. Du kannst ja auch selber hochtreten.
Ja, das geht immer, das geht überall. Aber was ich da dazu sagen wollte noch in Cortina, was ich toll fand, also die Lift Boys and Girls, also du hast ja dort fast nur Sessellifte, was im Sommer halt total schön ist. Im Winter würde ich es hassen, weil da wird es ja immer so schön warm, obwohl die da wahrscheinlich so Hauben drüber haben, ja, da geht's noch. Aber die haben halt da, du kriegst immer das Bike abgenommen und jemand hängt das für dich an. Das ist halt total, ich meine, das ist jetzt vielleicht eine Kleinigkeit, aber finde ich schon Luxus, dass du nicht immer mit deinem Rad in so eine Gondel reinrammeln musst und so, sondern dass du einfach draußen sitzt und die sind nett zu dir und helfen dir, und das fand ich irgendwie schon ganz nice eigentlich, weil du brauchst, weiß nicht, was die für eine riesen Anzahl an Staff haben, also das sind ja, weiß nicht, wie viele Lifte überall stehen, 1, 2 Leute, also das sind schon echt viele Leute, die da involviert sind.
Jetzt zähl mal durch, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 Lifte sind es alleine im Bikepark, plus Skyline Gondel, plus Cinque Torre sind es 8. Also 8 Lifte liegen alleine auf der Seite von der Tofana. Und was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob euch das so ins Auge gestochen ist, aber es ist fast schon, ich würde sagen, krass, wie viele Wildcamper in der ganzen Gegend stehen. Ich hatte immer gedacht, dass man in den Dolomiten da eine Nulltoleranzpolitik gegenüber Wildcamping fährt, aber es ist ja, die Passstraßen sind gesäumt von Wildcampern. Und nachdem wir die erste Woche auf dem Campingplatz waren, die zweite Woche habe ich mich dann auch wild hingestellt, und es ist einfach eine super Atmosphäre. Man kommt da mit den Leuten ins Gespräch. Ist einfach auch spannend zu sehen. Ich bin ja, wie gesagt, also habe da so eine gewisse Affinität zu diesen Fahrzeugen, was da alles an Campingmobilen rumfährt, an Campervans und auch Offroad-Fahrzeugen. Geil, da war ich voll in meinem Element.
Ich hätte mich da auch gewundert. Ich mache sowas ja nicht so oft, bin nicht so der Camper. Ich war letztes Jahr mal mit einem Camper in Schweden, weil ich so dachte, oh, Camping in Schweden, und ist halt alles erlaubt und das ist so cool, dann kannst du dich überall hinstellen. Hab mir auch dieses Camp for Night runtergeladen und ich war so enttäuscht, einfach weil du hast immer das Gefühl, du stehst dann irgendwann geil an so einem See alleine, aber du bist ja einfach nur, da sind halt immer wahnsinnig viele andere Leute. Also das war irgendwie ein bisschen schade. Und es war dann auch gar nicht so erlaubt, wie ich das dachte. Also eigentlich stand fast überall ein Verbotsschild. Und das habe ich auch auf dieser Straße, als wir in den Bikepark gefahren sind, auf so 1, 2 Plätzen haben dann auch so viele gestanden. Und wir sind ja immer relativ zeitig angefangen, nicht sehr früh, aber ich sage mal so, bevor der Lift aufgegangen ist. Und da habe ich mir auch gedacht, muss so geil sein, hier oben zu schlafen. Und dass das überhaupt erlaubt ist, habe ich mich halt gewundert und dachte so, ja, das könnte man auf alle Fälle sich merken und auch mal machen, weil es bestimmt total cool ist da oben.
Es ist offiziell auch nicht erlaubt. Also überall stehen Schilder auf dem gesamten Gemeindegebiet. Cortina d'Ampezzo ist Campieren verboten. Und trotzdem, also wie gesagt, ich bin viele Nächte sowohl am Falzerego wie auch Val Parolo gestanden. Und die Polizei fährt vorbei, guckt, fährt weiter.
Ja, ich meine, ich finde das in Ordnung, wenn alle so ihr Zeug mitnehmen und so, aber es gibt halt immer wieder welche, die da halt so querschlagen und sowas ist dann halt auch einfach uncool. Aber solange man sich da auch benimmt und so, dann passt das schon.
Ja. Und es war auffällig, aus allen Herren Ländern sind die Camper angereist. Es waren richtig viele spanische Kennzeichen zu sehen, viele skandinavische, Polen, Tschechen. Ich hatte sogar das Gefühl, deutsche Kennzeichen waren da eindeutig in der Unterzahl.
Das war auch mal schön.
Auch schön. Ja, fand ich auch wirklich schön. Ist einfach cool, dass man da so viel, so einen Mischmasch hat. Steffi, was steht bei dir als nächstes an?
Chillen. Nee, es war jetzt echt anstrengend tatsächlich. Also ich bin ja jetzt immer auch mit Kind unterwegs und mit Mann und Schwiegermutter, genau. Also, und man muss halt einfach, ich muss halt doppelt so viel packen auch. Also ich packe halt mehr fürs Kind als wie für mich selber. Und da muss man immer gucken, dass der da versorgt ist, so während ich auf dem Berg bin. Und dann ist immer, was ich vorhin so angesprochen habe, alle immer sagen, bist ja nur im Urlaub. Dann hat man noch immer so das leichte, wie soll man sagen, das Gefühl, das schlecht kommunizieren zu können, dass man da jetzt arbeitet. Und das ist schon schwierig. Aber ja, ich war ja danach eben noch in Sölden und dann brauchen wir auch immer 2 oder 3 Tage, um nach Hause zu fahren, weil wir nicht länger als 400 Kilometer am Tag fahren können mit Kind. Und dann ist das Ganze einfach ein Riesenaufwand. Hat sich natürlich sehr gelohnt, aber jetzt ist erstmal ein bisschen ruhiger. Jetzt habe ich hier auch ein paar Sachen, die ich so mache. Ich habe eben auch die BMX-Strecke und den BMX-Verein, wo immer ein bisschen Arbeit anfällt. Und dann bin ich auch noch Gemeindevertreterin, wo ich jetzt auch ein bisschen mich involvieren muss. Also das Ehrenamt ruft. Und ja, im Herbst bin ich dann aber noch mal ein bisschen, fahre ich schon noch rum. Ich fahre jetzt nach Willingen wahrscheinlich Ende des Monats, Entschuldigung. Und ich gucke immer nur die nächsten 2, 3 Wochen an und dann gucken wir mal, was noch so passiert. Aber ja, leider erstmal nicht in die Alpen, das ist halt auch einfach immer sehr weit. Da bin ich schon neidisch auf euch, die so ein bisschen näher dran wohnen. Aber ja, hier in der Gegend. Diese Woche fahre ich noch übermorgen nach Berlin zum Graveln. Da ist ja eine riesen Gravel-Szene und das halt.
Ist das ein Event so, oder fährst du noch für dich hin, triffst dich mit
Leuten? Ja, Track launcht ein neues Gravelbike und wir haben ja da ein paar Flagship-Stores in Deutschland, einer davon in Berlin-Mitte und da ist halt ganz geil, so vom Potsdamer Platz aus fahren wir dann wahrscheinlich auf den Teufelsberg, hast du halt so einen Blick über Berlin, das ist eigentlich total cool und wie viel Grün es auch in Berlin gibt, denkt man so gar nicht, aber genau, so ein bisschen hier die Ecke.
Wo kann man das sehen, wenn man sich dafür interessiert und man dir folgen will? Wo teilst du deine Erlebnisse?
Bei Instagram? Ja, also eigentlich am meisten Instagram. Ich habe eben auch einen kleinen Podcast und auch mal hier ein bisschen YouTube und ein bisschen TikTok und so, aber ich würde sagen, Instagram ist schon so der, da geht am meisten. Ein bisschen auch meine Webseite, wo ich mal was draufstelle, aber ja, Instagram ist schon. Könnt ihr mir folgen, wer hier auch immer zuhört. Da sieht man, wo ich da so unterwegs bin.
Du warst ja im Gegensatz zu uns selber, warst du ja auch während unserer Produktion in Cortina richtig fleißig und hast da ganz viel gepostet. Also jeder, der jetzt ungeduldig ist und nicht warten möchte, bis wir mit dem großen YouTube-Video rauskommen, der sollte unbedingt mal Steffis Instagram-Kanal anschauen, am besten gleich folgen. Da gibt es nämlich schon eine ganze Menge zu sehen von unseren Erlebnissen in Cortina.
Ja, ich könnte so ein Cortina-Highlight anlegen, dass man gleich alles sehen kann, auch die Stories. Ich habe halt viele Stories geteilt, die kann man ja jetzt nicht mehr sehen, aber ich werde jetzt gleich mal mich dran setzen, so ein Highlight zu machen, so einen kleinen Button, wo man sieht, was wir alles in Cortina gemacht haben.
Wie findet man dich auf Instagram? Steffi Maat?
Steffi Maat, genau. Steffi.
Zusammengeschrieben.
Ohne E hinten, Steffi Maarth. Da findet man mich und ja. Würde mich freuen, wenn ich ein paar Leute inspirieren kann, zusammen mit euch da mal hinzufahren, weil es wirklich ein guter Tipp ist.
Ja.
Da findet man auf alle Fälle Super Trails. Da gibt es sogar einen Trail, der heißt Super Trail. Also da kann man wirklich nichts falsch machen.
Also besser geht's ja gar nicht.
Genau.
Damit wäre dann auch, glaube ich, alles gesagt über Cortina.
Oh. Also das war schon sehr umfangreich auf alle Fälle und finde ich auch super. Also ihr habt das ja auch super recherchiert. Als ich da ankam, ich hatte ja so gar keinen Plan und man ist schon, wenn man da ankommt, auf alle Fälle erstmal überwältigt. Und ich glaube, das kann man allen nur empfehlen, das einfach mal zu machen. Und also es lohnt sich 1000%. Ich glaube nicht, dass da jemand enttäuscht nach Hause geht.
Auf keinen Fall. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man Zeit mitbringt. Also eine Woche kann man da wirklich gut verbringen, ohne irgendwas zweimal zu machen. Und ganz wichtig, wenn, dann gönnt euch ein bisschen Vorausplanung und unbedingt eine reservierte Nacht auf der Nuvolau-Hütte, der vielleicht schönsten und romantischsten Hütte in den Alpen. Ich habe selten so eine exponiert gelegene Hütte entdeckt.
Ja, auch auf meiner Bucketlist auf alle Fälle. Und ich kann auf alle Fälle auch mein Airbnb empfehlen.
Wo war das? Das war ein bisschen außerhalb, richtig?
Das war schon echt außerhalb, aber richtig cool, weil die haben dann uns noch ihre selbst angebauten Gemüse da gebracht und Eier und es war richtig cool. Und wenn man bei Airbnb Cortina eingibt, dann findet man das auch. Es ist halt nicht direkt in Cortina, ein bisschen außerhalb, aber halt erschwinglich. Und Also ich fand es richtig schön dort, auch so. Da kann man bestimmt auch irgendwie ein bisschen biken oder man kann sogar nach Cortina hinfahren. Das habe ich alles nicht ausgecheckt, aber es ist ja auch immer schön für die Leute noch was zu haben, was vielleicht noch gar nicht so, also wo man selber noch ein bisschen exploren kann. Das ist ja auch ganz cool.
Und war ja auch ein richtig schönes Haus. Wir haben dich ja einen Abend dort abgesetzt. Schönes, alleinstehendes Haus, fast schon wie so eine, ja, wie so ein kleines Schlösslein. Großen Grundstück.
Ja, also eben die Häuser, die Architektur, ich gucke da ja immer so ein bisschen hin, ist ja eigentlich auch mein Beruf, den ich nie ausgeübt habe, ist allgemein einfach wunderschön in Cortina und in der Umgebung einfach diese ganzen echt schön gemachten Häuser.
Stimmt.
Und ich glaube auch, dass jetzt Voraussicht auf die Olympischen Spiele, Winterspiele in 2 Jahren, da bestimmt auch noch viel gemacht wird, kann ich mir vorstellen, dass die sich jetzt nochmal richtig rausputzen.
Ja. Machen Sie, ja. Genau, ich glaube, da bin ich sogar vorhin einmal kurz abgehackt. Ich hatte gesagt, dass Cortina die letzten Jahre etwas angestaubt war. Und genau, seitdem es feststeht, dass die Olympischen Winterspiele 2026 nach Cortina kommen, sieht man derzeit in Cortina...
Ist nicht mehr so lang.
Derzeit ist die Kulisse von Cortina auch geprägt von sehr, sehr vielen Baukränen. Mitten im Stadtzentrum, da bin ich letzten Tage noch öfters da mal in einem Café gesessen und direkt gegenüber wird ein riesengroßes Hotel einfach abgerissen. Also Cortina gibt Gas und wird spätestens in 2 Jahren in neuem Glanz erstrahlen. Jetzt ist aber, glaube ich, wirklich alles gesagt.
Jetzt ist alles gesagt, ja. Also, war auf alle Fälle cool. Ey. Vielen Dank, dass ihr mich mitgenommen habt. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, ich freue mich, wenn das alles...
Dass du die weite Anreise auf dich genommen hast.
Klar, für euch immer.
Stark.
Nee, also ich war ja auch einfach, ist ja auch immer cool. Ich bin ja auch schon ein paar Tage auf dem Mountainbike unterwegs, noch irgendwo hinzukommen, wo man so gar nicht war. Das ist natürlich immer spannend.
Wo warst du noch nicht? Also was sollen wir als nächstes auf die Liste setzen, Steffi?
Ich war ja tatsächlich noch niemals. Also ich 2 Sachen, die ich nicht gemacht habe, die man als Mountainbiker einfach gemacht haben muss, finde ich, ist einmal eine Alpenüberquerung. Haben wir ja schon drüber gesprochen, Maxi, müssen wir mal machen. Aber irgendwas, was es noch nicht gab, vielleicht so eine Luxus-Alpenüberquerung.
was wäre für dich Luxus? Von 5-Sterne-Hotel zu 5-Sterne-Hotel halt oder von...
Nee, aber wo man halt so Sachen wie die Nuvolau-Hütte, also wirklich so Sachen, die halt speziell sind und wirklich geil, dass man die mitnimmt. Also einfach so fernab von den Routen, die jetzt schon überall veröffentlicht sind. Und ich weiß nicht, ob es das noch gibt, ob man das noch machen kann. Alpenüberquerung, also auf alle Fälle muss ich noch mal irgendwann machen. Und ich war noch nie in Finale Ligure. Also... Nein, ich war noch nicht da, weil eben so Massensachen mich einfach nerven. War da, wo alle hinfahren, da will ich eigentlich nicht hin. Deswegen will ich auch nicht nochmal nach Whistler, ich da auch schon irgendwie 10-mal war. Und ja, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch da oder vielleicht im Umland vom Finale vielleicht noch Sachen gibt, die ein bisschen unbekannter sind. Vielleicht wäre das nochmal irgendwann.
Ja, soll das vielleicht, kannst du ja mal Harald Philipp besuchen. Der lebt ja in einer gewissen Abgeschiedenheit im schönen Ligurischen Hinterland.
Ja, hab ich gehört. Ja, also da war ich noch gar nicht. Und genau. Und ansonsten bin ich ja schon auch Frankreich-Fan, weil ich in Frankreich studiert habe. Und in Frankreich war ich echt bis jetzt wenig Radfahren.
Wo hast du studiert? In Marseille?
In Marseille. Und ich war halt da nur BMX fahren. Also BMX-Strecken kenne ich in Frankreich so einige, aber Mountainbike so gar nicht. Und auch da, wo ich studiert habe, in den Calanques, ist jetzt, glaube ich, auch gar nicht so weit weg von Finale Ligure. Das fährt man immer an der Küste lang, nach Nizza, dann nach Marseille. Und dazwischen liegen die Calanques. Einfach wahnsinnig geile Küstenabschnitt. Und ich bin mir sicher, dass man da auch Mountainbiken kann. Habe ich damals einfach nie gemacht.
Also dann haben wir ja doch noch einige Gegenden, gerade da unten in den, Alpes de Haute-Provence. Da gibt es schon schöne Trails.
Ja, auf alle Fälle. Und da stimmt halt auch so der Lifestyle. Das ist mir halt schon wichtig auch. Also wenn man Urlaub fährt, dann will man es ja irgendwie schön haben. Und wenn es dann einfach Essen geil ist und Kultur, dann ist halt mega.
Gut. Ich habe jetzt auch gerade mal auf die Uhr geblickt und bin fast erschrocken. Ich muss in einer halben Stunde bei einem Termin sein.
Ja, das war jetzt ein schönes langes Gespräch. Kannst du gleich teilen? Haben die Leute 2 Teile zum Hören? Ist vielleicht ganz gut.
Ihr beiden, vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank für die gemeinsame Reise. Und allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz viel Spaß beim selber entdecken. Ich hoffe, dass ihr mit all unseren Informationen gut arbeiten könnt und euch schnell zurechtfindet. Wie immer, ihr wisst, unser Anspruch ist, dass ihr beim ersten Schritt aus der Autotür, wenn ihr in der Destination ankommt, euch wie zu Hause fühlt und wisst, was Sache ist. Bis dahin, der Maxi von Supertrails, der Markus von Supertrails. Stimme hat die Sprache
Markus
verschlagen.
Markus ist schon weggenickt.
Steffi, vielen Dank. Genau.
Danke euch. Ciao.
Ciao.